yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Und herzlich willkommen, es ist Freitagabend hier im schönen, ja, Hamburger Speckgürtel. Internet, genau. Und ich bin hier nicht alleine, weil meine Jungs sind am Start, Dennis und Bono. Und wir haben viel zu erzählen, wobei unsere Liste ein bisschen leer ist, aber ich habe viele Sachen zu erzählen. Und ja, Jungs, wie geht es? Wie ist es? Dennis ist gerade eingepennt, weil ich noch das Deutschlandspiel zu Ende geguckt habe, damit ihm ein bisschen langer lang. Und Bono den halben Abend gemutet war. Super. Bono, rechtfertige dich bitte.
Ich hatte keinen Bock mehr auf deine ganzen komischen Deutschland-Kommentare.
Okay, alles klar.
Ich wollte in Ruhe Färöer gucken und dann war ich aber angepisst, als die Färöer nach 60 Minuten 2-1 dann hinten lagen gegen Kroatien und dann habe ich ausgemacht.
Ja.
Aber dann warst du früher nicht mehr hier. Und das ist so,
ja. Ja, aber du, ich habe die ganze Zeit gewartet und du warst einfach weg.
Stress.
So, ihr Lieben, wir kommen zu unserem schönen Programm. Wir haben natürlich keine Liste.
Natürlich nicht.
Und das erste
das alles frei.
Ist ein interessanter Punkt, denn die Wehrpflicht kehrt zurück. Und
nicht hundertprozentig. Ja. Also das ist zumindest eine Diskussion, über die man da gerade haben kann. Aber das, was jetzt erstmal zurückgekehrt ist, ist ja die Musterungspflicht.
Genau.
Das ist ja noch nicht hundertprozentig die Wehrpflicht als solches. Sondern das soll weiterhin hier zumindest in Deutschland erstmal einigermaßen auf Freiwilligkeit basieren und damit auch hinlangen. Wie sehr das funktionieren kann, ja, wird wahrscheinlich dann die Zukunft zeigen und halt die politisch Handelnden, die dann entsprechend agieren müssen.
Aber habe ich denn nicht irgendwas gehört von Losverfahren und so weiter?
Ja.
Aber nur bei Bedarf oder wie? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nur gelesen und mir ist so ein Scheißdreck, weil ich alter, psychisch kranker Mann sowieso nicht mehr eingezogen werde mit 100 Jahren. Aber, ja, also wie ist es genau? Bruno, erklär mal.
Also der Jahrgang jetzt von 2008, also von den Leuten, die ja 2008 geboren sind, das, ne, nur für die ganzen Leute, die sich jetzt auch gerade fragen, scheiße, was habe ich 2008 eigentlich noch getrieben? Die sollen jetzt ab dem neuen Kalenderjahr eben durchgemustert werden. Also ganz durchgemustert werden können die wohl nicht, weil die Bundeswehr schlicht und ergreifend nicht genügend Leute hat, um die Leute vernünftig zu mustern. Oder zumindest ne, diese ungefähr 300.000, auf die das eben in Deutschland dann zutrifft. 300.000 männliche Leute auch, muss man dazu sagen. Ja, die sollen jetzt aber zumindest verpflichtend schon mal so einen Online-Musterungsbogen ausfüllen müssen. Frauen können das, müssen, aber ne, da ist das zumindest nicht irgendwie jetzt diese Musterungspflicht dann da gegeben. Und wie sehr die Bundeswehr dann eben imstande ist, das jetzt schon zu machen, ohne dass sie eben neue Leute, ne, die müssen erstmal diese Musterungsfähigkeit, müssen die erstmal aufbauen wieder. So, das ist jedenfalls die Ansage des Verteidigungsministers Boris Pistorius, der gesagt hat, ne, also sie haben einfach schlicht nicht die Kapazitäten, um die alle durchzumustern wahrscheinlich. Und welche Leute dann gemustert werden, ist entweder halt vielleicht ein Losverfahren oder läuft irgendwie nach Daten, keine Ahnung, überlegen die sich, würfeln die, ist auch letztendlich irgendwie scheißegal. Jedenfalls aus diesen grundsätzlich irgendwie so ungefähr 300.000 Leuten, die da musterungspflichtig sind, verspricht sich die Bundesregierung dann auch durch dieses freiwillige Angebot, ja, weil die Bundeswehr eben dann auch ein bisschen interessanter gestaltet werden soll und um einen hochrangigen Politiker eben aus der CDU zu regieren oder zitieren an der Stelle, mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken, also die Bundeswehr als solches, was ich als Aussicht schon ehrlich gesagt komplett ekelhaft finde. Aber das dann dahinter. So, jedenfalls die Idee ist, aus diesen 300.000 Leuten ungefähr 20.000 bis 30.000 dann auch zu bekommen für die Bundeswehr. Ne? Also ungefähr.
Aber ich denke,
so
es passiert Zehnte, auf Freiwilligkeit.
Ja, genau. Das soll halt auf Freiwilligkeit dann basieren und dadurch, dass man halt ein vernünftiges Angebot den Leuten macht, also dass die Bundeswehr eben ja auch vernünftig ausgerüstet werden soll, dass man den Leuten dann auch einen entsprechenden Sold zahlen kann und so weiter, dass das für die halt attraktiv genug ist, zur Bundeswehr zu gehen. Also das ist der Anspruch, jedenfalls gerade irgendwie des Verteidigungsministers und der deutschen schwarz-schwarzen Regierung. Das eine Schwarze ist ein kleines bisschen rötlicher, aber ne, so.
Ja. Aber das hat doch bisher auch nicht funktioniert. Also wenn sie jetzt massiv neue Leute brauchen, das basierte ja jetzt auch auf Freiwilligkeit. Das ist doch schon mal durch. Jetzt wenn man irgendwie die Leute völlig überfordern, weil 300.000 Leute gemustert werden will und dann ist man wieder bei Freiwilligkeit. Macht das Sinn?
Du willst, es geht ja erstmal darum, dass die Systemökonomie dahinter aufgebaut wird, dass du in der Lage bist, 300.000 Leute zu mustern. Und wenn das geschafft ist, also beziehungsweise zumindest wenn das aufgesetzt ist, dann musst du auch überlegen, so wie Bruno gesagt hat, dass du Incentives schaffst, damit es überhaupt eine Alternative für dich ist. Es ist ja nicht nur, dass nicht jeder in Krieg will, ne? Also niemand möchte sterben so freiwillig und schon gar nicht für abstruse Sachen. Ja, aber halt zu wenig, ne? Sondern du willst ja auch verkaufen den Traum von wirtschaftlicher Freiheit so ein bisschen. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich könnte jetzt eine Kfz-Meisterlehre machen bei dem Willi um die Ecke. Da kriege ich dann irgendwie 450 Euro netto für 3 Jahre. Oder ich verpflichte mich jetzt für so 10, 12 Jahre anständige Bundeswehr, kriege da auch meine Ausbildung, den Führerschein bezahlt und verdiene direkt mal, keine Ahnung, 2.500 Euro oder so. Nur so kriegst du ja die Leute. Du wirst die ansonsten nicht bekommen.
Ja. Also hast du wunderbar erklärt. Ne? Da geht es halt darum, erstmal irgendwie überhaupt wieder eine Basis zu schaffen. Und dadurch, dass es gerade eben gar keine Musterungspflicht gibt, fällt das halt momentan plausiblerweise komplett raus. Aber sobald das halt zumindest besteht, maßen sie sich dann halt eben auch mehr Chancen an für sowas, wenn sie entsprechende Angebote schaffen können für die Leute. Ob das dann auch wieder gelingt und ob das dann in dem jeweilig politischen Klima auch in ein paar Monaten und Jahren noch irgendwie ansatzweise auch so funktionieren kann, wie die sich das vorstellen, ist ja eine andere Debatte und eine, die uns zumindest jetzt wohl nicht mehr direkt betreffen wird.
Also aber unsere Kinder,
auch die Leute, die darüber reagieren, nicht.
Ja, also für Leo sieht es jetzt nicht so aus, Stand jetzt, dass der mal zur Musterung gezwungen wird und dann muss er sich entscheiden, ob Wehr oder Zivildienst, sondern Stand jetzt würde Leo halt irgendwann mal einen Brief bekommen, taucht bei der Musterung auf, bedankt sich dafür, dass die einmal geguckt haben, wie er gesund ist und dann geht er wieder.
Hoffentlich bleibt das so, ne?
Man weiß ja, hoffentlich bleibt das so, genau. Im Idealfall wird Musterung schon wieder gestrichen übermorgen, weil die ganze Welt sich beruhigt und es ist überhaupt nicht nötig. Ich finde, es ist gemessen an den Zeiten, es ist natürlich irgendwie nötig fürs Greater Good, dass du irgendwas machst. Aber so aus meinem Träumerherz heraus würde ich mir wünschen, dass es nicht nötig wäre.
Ja, Dito. Ja. Können Sie über Kriegsphilosophieren und warum das überhaupt machen müssen, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Ja, und die Realität ist ja auch leider eine andere.
Überhaupt noch ein eigenes Militär haben, ne? Also das ist, auch das ist ja eine Debatte, so, weil, warum kann man sich nicht zum Beispiel, ne, also jetzt nur einfach mal ins Blaue reingesprochen, warum tut man sich nicht auch mit den Franzosen oder so zusammen und sagt so, ey, wir machen jetzt alle zusammen eine Armee, weil wir kämpfen eh nicht mehr gegeneinander, so, weißt du? Also das wären ja auch, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, solche Sachen auch zu lösen, aber das ist,
so weit sind wir noch nicht, leider.
In der nationalistischen Welt, in der wir derzeit leben. Es geht ja mal wieder auf die 30er zu. 30er immer schon ein gutes Jahr oder Jahre gewesen, auch für Deutschland.
Immer.
So. Half Geld.
Gut, dann schieben wir dieses, nicht so schöne Thema einfach mal zur Seite und kommen zu den schönen Sachen des Lebens. Ich habe vorhin eine Kolumne darüber geschrieben und auch, für alle noch mal ganz kurz, ich muss mal eben Werbung machen. Und zwar habe ich heute eins zu den Talks aufgenommen, nur für meine Patrons. Ich möchte wieder ein bisschen Content schaffen und die Leute belohnen, die mich so intensiv unterstützen. Und da habe ich das auch schon vorgestellt. Das ist also das dritte Mal, dass ich das heute erwähne. Einmal mündlich, einmal schriftlich und jetzt wieder mündlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einen nur das hören, die anderen nur den Blog lesen und so weiter. Von da ist das, glaube ich, gar nicht schlimm. Bei uns ist im Hause Krömer ist der große Pokémon-Hype ausgebrochen. Leo,
ist es wirklich Pokémon und nicht Pokémon?
Ja, es heißt Pokémon. Ich habe es extra nachrecherchiert, weil du mich das jedes Mal fragst und es heißt wirklich Pokémon. Pokémon heißt es nicht.
Okay.
Und Leo, also momentan ist Pokémon das Ding hier. Leo hat ein Lieblings-Pokémon, das ist Krokel. Davon hat er ein Stofftier, damit schläft er jeden Abend ein. Wir machen immer lange Spaziergänge und spielen Pokémon Go zusammen, dann kommen wir auch beide raus. Das ist total schön. Dann guckt er, und von allen Pokémon-Serien guckt er wirklich die allererste mit Ash Ketchum. Findet er super, auch wenn das optisch überhaupt nichts ist, das ist ihm scheißegal, die Handlung ist so schön. Und er ist auch so ein Purist, hat er von seinem Papa, glaube ich. Er liebt halt die alten Pokémon am meisten. Und auch sein Pokémon-Lieblingsspiel, das klingt auch, als würden wir nichts anderes machen, aber ist jetzt egal, Leuchtende Perle, das ist ja ein Remake von irgendeinem ganz alten, das mag er am liebsten, weil er die alten Pokémon am liebsten mag. Und ja, jetzt, er sammelt fleißig die Karten aus den Comics, weil er kriegt einmal pro Woche von Mama einen Comic. Und er will immer das irgendwie mit den Pokémon-Karten. Und dann flattern die da rum und ich gesagt, pass mal auf, das ist doch blöd, dass die jetzt immer hier rumfliegen. Wir kaufen dir mal so ein Album, wo du die einen rein in diese reinkleben, ist ja nicht. Eintütest so. Und ja, und da freut er sich schon die ganze Woche drauf, irgendwie, seit er bei mir war, am Mittwoch. Das wäre jetzt am Wochenende. Fleißig eintüten. Und deshalb wollte ich mal in die Community fragen, habe ich auch schon in der Kolumne gefragt, habt ihr da irgendwelche guten Tipps für mich? Gibt es Reihen, die man sammeln sollte? Gibt es irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, da sind mittlerweile ganz günstig, aber die speziellen Karten, die man rausziehen kann, sind sehr, sehr viel wert. Also ein paar gute Pokémon-Tipps in Bezug auf die Karten. Ich habe mich auch gefragt, gibt es da eine App irgendwie, wo man einfach die Karte scannt oder fotografiert und dann sagt einem die Karte, dass die App, wie viel die jeweilige Karte wert ist. Ja, und all diese Tipps könnt ihr mir überhelfen. Leo ist ja, habe ich erzählt, Krokel ist sein Lieblings-Pokémon. Und um ihn zu überraschen, habe ich jetzt schon Karten gekauft. Die Krokel-Karte, es gibt keine richtig wertvolle Krokel-Karte, leider. Die kriegst du so für 1-2 Euro, auch die Hologramm-Dinger. Und ich habe ihm jetzt jede Entwicklung von Krokel als Hologrammkarte gekauft, würde sich mega drüber freuen. Und keine Ahnung, die kosten bei eBay wirklich, kriegst du nachgeschmissen für, wie gesagt, 1-2 Euro plus 1 Euro Versand. Das kann man so einem kleinen Mann ohne groß Geld zu investieren eine Freude machen. Aber vielleicht habt ihr ja, ich bin ja so der Sammler und wenn wir das schon sammeln, dann könnte man ja auch gucken irgendwie, gerne Tipps irgendwie. Da kommt jetzt die Tage ein neues, neue Erweiterung oder neues Kartenset raus. Das heißt, irgendwas mit Flammen. Warte mal, die auffressenden Flammen oder irgendwie so. Ist das wichtig? Eigentlich nicht. Fatale Flammen heißt das neue Set. Und ich habe geguckt, was das so kostet, ob man da so ein, keine Ahnung, so ein Paket kriegt, wo man da ein bisschen Freude hat dran, irgendwie das aufzumachen. Aber keine Ahnung. Also gebt mir mal eure Tipps. Was holt man sich für Booster und vielleicht habt ihr irgendwelche gute Erfahrungen, die ihr mit mir teilen wollt in Sachen Pokémon-Karten. Würde ich mich freuen. Ja. Seid ihr eingenickt kurz?
Nee.
Ist das so langweilig?
Gar nicht. Nee, okay. Überhaupt nicht. Aber
ey, ich muss lustigerweise, da gibt's einen Comment schon. Und der Comment hat Dennis so ein bisschen getriggert. Und ich verstehe total, warum. Weil das auch mein erster Gedanke war. Ich möchte es mal vorlesen. Wo ist er? Ist er runtergerutscht?
Ganz oben.
Ach so, ja, ganz cool. Der Ion schreibt, Pro-Tipp, viele Kinder wissen nicht, welche Karten einen guten Wert haben. Ich gehe die wertvollen Karten mit meinem Sohn immer durch, damit er sie auf dem Pausenhof unwissenden Kindern gegen weniger wertvolle Karten wegtauschen kann. 2x400 Euro Karten haben wir dadurch schon bekommen.
Bitte was? Ich finde das schlimm. Ich finde das wirklich schlimm. Ekelhaft, Alter.
Tut mir leid, das kann schlimm. Nicht dein Ernst sein, Ion. Alter. Also erstmal großes Hashtag Doubt. Weil wenn ich werde also
den finden, Bruder. Wenn noch mal so einen Kommentar ablässt, ne?
Also, wenn meine Kids in der Schule haben Pokémon-Alben und die rennen damit durch die Gegend und die tauschen die. Und die Karten sind so abgegrabbelt, dass die nichts mehr wert sind, egal wie sie es mal waren, weil die ständig diese Karten in der Hand haben und dann tauschen und dann überlegen und hin und her. Ich würde mich sehr wundern, wenn man über dem Schulhof eine Karte in Mint bekommt, dass die wirklich den vollen Wert hat. Also da habe ich schon Zweifel dran an der Geschichte. Aber selbst, also wenn es wirklich so ist, dann ist das echt eine scheiß Nummer, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch.
Das ist halt wirklich, ne?
Kritisch.
Du könntest so cool sein, wenn du deinem Kind beibringst, Alter, wenn du diese Karten siehst, die sind richtig gut und wenn du das dann den anderen erzählst,
ja.
Du bist total der Man. Was das für ein Social Skill ist, den du da mitgegeben hast, ne, so pay it forward, sei gut, be the change in the world you wanna see, bla 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 bla. Oder du gehst jetzt los und lernst jetzt mal hier das Vertriebler 1-on-1. Deutsche Vermögens AG loves this trick.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin da komplett bei Dennis, da ticken wir echt gleich. Also, ich fände es viel geiler. Ich würde Leo, wenn wir das jetzt ein paar Jährchen machen oder so, die sammeln und er weiß genau, was wertvoll ist, würde ich das 100-mal geiler finden, wenn er zu dem Typen hingeht und sagt, du weißt schon, dass die Karte 400 Euro wert ist, ne? die würde ich nicht tauschen, die kannst du aufbewahren, irgendwann ist sie mal ganz viel Geld wert. Das, also seine Social Score, nicht nur das Karma, sondern auch seine Social Score schwingt in unbegrenzte Höhen, weil alle denken, boah, der hat ja Ahnung von Pokémon, das ist ja ein geiler Typ.
Also, ja, ne? Total der Macher. Ja. Return of the Mac. Das ist voll geil. Also hatten wir nicht alle in der Schule irgendwie so einen richtig korrekten Überbro, wo wir alle hingeguckt haben und dachten, Alter, das ist ein Mann, der ist
ja, richtig war das geil. Jemand, der richtig Ahnung hatte von Pokémon? Also das ist
ja halt bei uns war das, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Daniel oder so, und der war in der Jugendauswahl von Hannover 96 und den haben wir alle bewundert.
Ja, aber hatte der Plan von Pokémon? Und ja, ich sag weiter, Pokémon ist mir
oh,
egal.
Oh Mann, wollte ich gerade flamen dafür, schade.
Nee, Pokémon gab's da ja noch nicht. Also.
Okay, ja gut. Das gab's da noch gar nicht?
Nee.
Kam das nicht schon irgendwann Mitte der 90er oder so?
Oh, ich glaube, also das Früheste, was ich mich an Pokémon erinnere, da war ich dann schon in der 8. oder 9. Klasse, also so 2000, 2001. Und da war ich schon zu alt für Pokémon. So, ja. Also, ja, das ist halt so voll an mir vorbei.
Okay, na gut. Kann ich immer gewinnen.
Ja, also, interessanter Kommentar. Wenn man das auf Flohmärkten macht, kann ich das ja noch halbwegs verstehen, aber in der Schule die Kinder, die hat den Kindern die Karten abziehen oder die Waldfee. Gut, dann
gibt's auf dem Flohmarkt noch
Pokémon-Karten. Das ist schon echt, das ist hart, ey.
Was sagst du, Dennis?
Gibt's auf dem Flohmarkt noch Pokémon-Karten? Also ich bin ja relativ häufig mit meinen Kids, aber.
Ach echt?
Vielleicht, ja, weißt du doch, ich schreibe dir doch immer, weil ich weiß, dass du super gerne auf den Flohmarkt gehen würdest. Und dann schreibe ich dir mal darüber.
Aber wir waren letzte Zeit auch oft auf dem Flohmarkt. Da kannst du auch wirklich noch gute Schnäppchen machen. Die Preise sind deutlich günstiger als bei eBay, finde ich, weil die Leute einfach sagen, wieder social-mäßig, ne? Oh, da kann sich jemand anders drüber freuen. Und daher.
Ich habe super viel Spaß daran, halt Spielzeug bei Kindern zu kaufen mit meinen Kids. Und dann müssen die auch nicht handeln oder so. Und wenn, na, und dann gibst du auch mal ein bisschen mehr hin. Das ist einfach super schön, wenn die anderen Kinder sich freuen, ne?
Ja, finde ich auch.
Also, mir hat das, und ich esse immer super gerne. Es gibt so zwei Stände bei uns in Göttingen direkt nebeneinander. Einmal einen Typen, der selbst Brezeln backt, und dann daneben ist so ein orientalischer Delikatessenladen, und dann frühstücke ich da immer. Gehe ich mir jetzt das Brezel holen und dann was zum Reinballern. Das ist so gut. Läufst da rum, lässt so ein bisschen die Fettwampe hin und her wackeln. ist deine Brezel. Das ist geil.
Das verstehe ich, weil frische Brezel, ne?
Knallt richtig.
Finde ich auch. Bin ich auch ein Riesenfreund von. Aber je länger Zeit vergeht, desto beschissener schmecken sie, sind wir uns einig. Ne? Wenn die nachher so richtig hart sind, sind die absolut ekelhaft.
Als würde die Brezel auch nur einen Gang überleben, wenn ich die in der Hand habe.
Ja.
Ich finde auch, harte Brezeln kannst du immer noch relativ viel mitmachen, ehrlicherweise.
Ehrlich? Was denn? Wegschmeißen oder?
Nee, aber entweder mal kannst du die immer noch relativ easy snacken. Also das finde ich so geht, richtig musst du halt ein bisschen, ja, aber da musst du die halt in kleinere Stücke runterschneiden oder brechen, je nachdem halt in was für einem Zustand die schon ist. Oder du benutzt die relativ gut für Breadcrumbs. Also, ne, dass du die halt klein häckselst und dann benutzt du die dafür, um was zu panieren. Mhm. Knallt mega. Also richtig so eine Brezelpanade, gerade über so ein richtig geilen Stück Feta oder so, knallt as fuck.
Okay. Du bist halt echt so ein verkappter Food-Experte, fällt mir immer wieder auf. Ja, also ich kaufe mir einfach keine alten, wenn ich das sehe. Beziehungsweise ich frage nach beim Bäcker.
Alten oder keine
Aber Brezel. die sind ja auch beim Bäcker Brezel. Sind die ja frisch gemacht, von daher sind die da nie alt, wenn du zum Bäcker gehst. Aber ja, whatever. Gut, dann habt ihr noch irgendwas, was in den allgemeinen Bereich gehört? Was macht das Lorcaner Game, Bono? Gibt's irgendwas Neues?
Na, Aufstieg der Flutgestalten ist gerade so das wesentliche Thema. Das gibt's jetzt auch als Set 10 eben genau jetzt schon in euren Local Game Stores. Vorausgesetzt, die haben das noch, weil das ist relativ schnell auch wieder vergriffen. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, guckt definitiv mal rein.
Ich bin immer dabei, wenn du Packs aufmachst. Und es ist immer schön zu sehen, wie du dich über die Karten freust. Ich will nicht sagen, da geht einem das Herz auf, aber das ist ehrliche Freude. Also wie so ein kleines Kind, was an Weihnachten Pakete aufmacht, so klingt das, wenn Bono so eine Tüte aufmacht. Oh, Dagobert Duck! Das war sehr lustig, also von daher, ja.
Hey, Dagobert Duck ist auch voll geil.
Ja.
Kennt ihr noch, in den 90ern gab es so, ich sag mal, über 5 Jahre oder was, die Prequel-Story zu Dagobert Duck in Mickey-Maus-Heften? Ich habe da mitgefiebert. Wir sind so von Schottland weg ist und dann seine erste Goldmine findet und so. Boah, da war ich voll invested.
Gab's das nicht auch in den lustigen Taschenbüchern?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Die waren mir zu dick, da hatte ich ein bisschen, da hatte ich Panik, wenn ich die gesehen habe.
Okay. Das ist was, das hatte ich auf jeden Fall relativ häufig noch als Kind. Gibt es bestimmt auch heutzutage noch häufiger auf den Flohmärkten, oder? Also, habt ihr auf den Flohmärkten zuletzt? Danach suche ich nämlich sonst, wenn ich mal auf dem Flohmarkt bin, bin ich jetzt nicht sonderlich häufig, weil keine Kinder und hier direkt in Mainz auch nicht sonderlich viel Angebot, was das angeht. Oder ne, wenn vielleicht mal zu irgendwelchen Zeiten, wo ich dann aber auch keinen Bock drauf habe, also ist okay. Findet ihr da noch regelmäßig irgendwelche Kassetten? Weil ich suche insbesondere immer Jan Tenner-Kassetten.
Boah, ich glaube, da musst du bei Rocket Beans vorbeifahren. Die haben alle, die es gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das kann sein, aber dafür fahre ich doch nicht nach Hamburg, Bruder. Also,
jetzt kommt das wieder, jetzt kommt wieder so Nordhass.
Es wird doch wohl irgendwo mal Jan Tenner-Kassetten geben, wirklich. Da bin ich hier. Also, falls irgendjemand von euch zu Hause, ne, liebe Zuhörer, Jan Tenner-Kassetten zu Hause habt, nicht mir jetzt schicken oder so, um Gottes Willen. Aber hört die definitiv auch mal wieder, ne? Dringende Empfehlung. Sind geil.
Okay. Aber ist richtig teuer, wenn ich auf eBay guckst. 45 Euro, 60 Euro.
Ja, safe.
Boah.
Okay. Deswegen, wenn ich nur auf einem Flohmarkt hätte, dann hätte ich so gesagt, yo, gerne.
Ich war gestern in Hamburg und dem Anschein nach ist die Art und Weise, wie ich Auto fahre und die Art und Weise, was Hamburger vom Autofahren erwarten, nicht kompatibel. Ich wurde noch nie so oft in einer Stadt mit Lichthupe, ja, und angehupt, das ist mir noch nie passiert.
Digga, der Verkehr in Hamburg ist
in Frankfurt, Krieg. Bruder!
In Alter, Hamburg, Alter. Das ist Krieg. Das ist das ekelhafteste Autofahren, was ich je erlebt habe. Und es ist alles sehr übersichtlich. Dann gibt's auf einmal für irgendwie vier Spuren, die aus dem Nichts kommen in der Innenstadt. Es ist kein schönes Auto. Ich fahre so ungern nach Hamburg rein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, nee, danke, echt das nicht.
Für mich war das, wir waren um 18 Uhr gestern Abend mit einem Dreh fertig und dann sitze ich so auf der Autobahn und will nur nach Hause fahren und der Verkehr war super dicht, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit geweeft hätte, so Mitte rechts, Mitte rechts, Mitte rechts und so weiter, ich wäre immer auf der rechten Spur maximal 5 Sekunden gewesen, so gefühlt. Und dann bin ich halt einfach auf der mittleren Spur geblieben, so mit, ja, 120, 150, was auch immer dann erlaubt war. Und hinter mir gefühlt alle 20 Sekunden irgendwer mit Lichthupe, mach dich nach rechts, mach dich nach rechts. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der sich nicht nach links macht, weil links ist ja frei. Also wenn du schneller das habe ich nicht verstanden. Dann habe ich meinen Kollegen Nils gefragt, meinst du, bin ich echt so ein Mittelspurschleicher gerade? So, ich weiß es auch nicht, ich find's nicht so schlimm. Es ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, die manchmal nach Hamburger mögen nicht, wie ich Auto fahre. Was soll ich tun?
Klingt schwierig.
Ja.
Ich sehe gerade, dass im Januar die WWE nach Deutschland kommt. Die Road to Royal Rumble Tour. Aber leider nur Leipzig, Berlin, Düsseldorf und Mannheim. Also hier im Norden ist gar nichts, leider.
Monnem!
Bitte?
Monnem. Mannheim.
Und wo wir dann auch, wo ich eine hervorragende Überleitung geschafft habe zu unserem Sportteil. Und war ja.
Auf Mannheim?
Nö, einfach so. Wrestling. WWE, das ist ja auch Teil unseres Sportteils heute. Mal wieder. Die DFB-Elf hat gerade gespielt in der WM-Quali in Luxemburg. Und ich muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit war, ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was für negative Superlative man sich noch ausdenken will. Also ich würde ja sagen, das ist die schlechteste Halbzeit der deutschen Mannschaft seit irgendwie 20 Jahren, die ich gesehen habe. Aber die Halbzeiten gegen Slowakei waren auch ähnlich schlecht. Also, aber Luxemburg ist halt Luxemburg. Und also ich sag's mal so, 40 Minuten lang hat nur Luxemburg gespielt. Die Deutschen haben hinten drin gestanden. Luxemburg, hallo. Und fünf Minuten hatten dann die Deutschen irgendwie mal so ein, zwei Ballstaffetten Richtung Strafraum. Ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann in der Pause irgendwie ausgerastet ist oder so. Die zweite war dann besser.
Ein paar Red Bulls noch verteilt aus seinen alten Stationen.
Ja, wahrscheinlich. Und dann haben wir, also es war also bestenfalls ein Arbeitssieg. Wir haben dann, also wollte Messi hat dann zwei Dinger gemacht. Aber irgendwie, das war jetzt auch nicht ein gutes Spiel. Das war wirklich auch in der zweiten Halbzeit schwer zu ertragen. Und jetzt ist es so, irgendwie am, ich weiß nicht, Montag oder Dienstag, ist das letzte Spiel der WM-Quali. Da spielen wir gegen die Slowakei, die uns im Hinspiel besiegt haben. Zu Hause im eigenen Stadion. Und ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Also wir sind Erster Und sind punktgleich mit der Slowakei. Jetzt ist halt die Frage, wir haben das bessere Torverhältnis. Reicht uns dann ein Unentschieden? Das ist die Frage. Oder zählt dann der direkte Vergleich? Weil dann müssten wir gewinnen, um Erster zu werden. Das ist eine gute Frage. Weißt du das, Bono? Nee, ne? Ich würde nämlich sagen, der direkte Vergleich zählt dann.
Bei Punktgleichheit. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und also wenn, kann man das garantiert irgendwo nachprüfen. Aber fairerweise zum einen mal für Deutschland interessiert mich das nicht so sehr und zum anderen wahrscheinlich auch für die Herangehensweise an ein Spiel. Ne? Das ist ja das, was du daraus versuchst, so ein bisschen abzuleiten, dass du sagst, ey, man könnte auch ne, mit einem entsprechenden Ergebnis, das reicht uns auch. Damit ist ja auch der Mannschaft selber nicht geholfen. Also so oder ja, so müsstest du das Mindset immer reingehen, zu sagen, du musst dieses Spiel gewinnen.
Du willst ja auch die Niederlage vom Hinspiel irgendwie gut machen. Du hast schon recht. Ich glaube auch nicht, dass es reicht. Ich glaube, du musst auf Sieg spielen, weil ich bin mir relativ, sagen wir mal, zu 60% sicher, dass bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis zählt, sondern der direkte Vergleich. Und sollten wir nur unentschieden spielen, aufgrund der Hinspielniederlage, wären wir in den Playoffs. So wie jetzt Italien. Und das wollen wir nicht. So, von daher, du solltest aber auch in der Lage sein, eine Mannschaft wie die Slowakei im eigenen Stadion, ich weiß gar nicht, wo sie spielen genau, ich hab's gehört, aber schon wieder vergessen, zu schlagen. Und dann bist du sicher dabei und dann, das sollte. Aber nach der Leistung heute bin ich mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich fand die Leute nee, heute gut. Der hat mal wieder eine Chance gekriegt, der beim letzten Mal gar nicht dabei war. Und der war in der ersten Halbzeit der einzige gefühlt, der mal was nach vorne gemacht hat. Also ordentliches Spiel von good old Leroy. Ja, wahrscheinlich hat es keiner von euch gesehen, ne? Interessiert euch, also für Bono interessiert sowieso nicht, das weiß ich. Und Dennis auch eher nicht so, oder?
Ich hab's nicht geguckt. Also ich hätte es gerne eigentlich geguckt, um ehrlich zu sein. Aber du bist viel zu müde. Nee, meine Kids waren bis 9:30 wach, beide.
Oh, okay.
Und dann ging's halt nicht. Wir haben, ich habe eine neue Murmelbahn gekauft, wir haben ein bisschen mit der Murmelbahn gespielt. Und dann jeder Vater, jede Mutter wird's kennen, ne? Du sagst, jetzt in 10 Minuten ist Eierzeit, aber ich habe jetzt aber noch so Hunger. Jetzt gerade ist richtig
das
schlimm.
Kenn ich. Das ist bei Leo auch immer so irgendwie. Wir haben gerade Zähne geputzt. Papa, ich habe noch Hunger.
Ja, jetzt muss ich nochmal, ne? Und dann gehen die so los und dann hat die erste sich eine Mandarina geholt. Ja, ich auch. Dann kam Theresa mit einer Zitrone zurück. Ach, die ist aber bitter.
Okay, hat die einfach klar. In die Zitrone reingebissen dann auch, oder?
Die hat die Zitrone aufgegessen. Ist jetzt geil. Kein Scherz. Ich mach mir gerne momentan halt Zitrone ins Wasser, so für Geschmack und damit ich nicht immer Süßstoff saufe. Jetzt habe ich die Zitrone nicht mehr, muss ich mir auch eine neue holen. Die hat die einfach gegessen. Und dann geht es immer so weiter, ne? Papa, wollen wir noch ein Quetschi zusammen? Papa, oh, der Bauch, ich brauche noch was. Jetzt bin ich durstig, oh, jetzt muss ich auf Toilette. Und dann wurde ja, irgendwie aus 9:30, 9:30.
Ich kenne das, macht Leo auch. Das ist also, das kann man auch, also ich, mittlerweile durchschaue ich das, das ist dann wirklich Zeitspiel, weil ich will noch nicht schlafen.
Genau. Ja. Genau. Aber dann gucken die mich mit so ganz großen Augen an und sagen so, ist doch Wochenende, hoch die Hände. Ja, hoch die Hände, Wochenende. Das genau so? Ja, die machen das im Kindergarten. Eine Erzieherin hat das angefangen, hoch die Hände, Wochenende. Und wenn ich Theresa dann abhole, ist morgen hoch die Hände, Wochenende? Ja, morgen ist hoch die Hände, Wochenende. Ja! Was mir auch heute passiert ist, ich will Theresa und Alex abholen. Dann steht da ein kleiner Freund von ihr. Ich nenne den
Jürgen.
Ja, der Jürgen. Und Jürgen guckt mich so an mit so ganz großen Augen und meint so, heute darf ich bei euch mit, ne? Wir fahren in die Kinderstadt, also so ein Indoor-Spielplatz. Ich so, nee, Jürgen, also deine Mama hat mir das nicht gesagt. Wir wollten letzte Woche, aber dann bist du ja zu deinem Opa gefahren. Und dann hat er auf einmal eine Träne in den Augen, guckt mich mit so ganz großen Hundeaugen an, ne? Aber ich möchte mit Theresa in die Kinderstadt. Weiß ich jetzt auch nicht. Claudi gefragt, die Erzieherin, was mache ich denn jetzt? Ja, du kannst ja nicht mitnehmen, die Mama hat dir nichts gelassen. Mutter angerufen, meine ich so, darf ich deinen Sohn mitnehmen? Ja, bitte nimm mit, tschüss. Wow. Dann waren wir vorhin noch 3 Stunden in der Kinderstadt. Keine Ahnung, da hänge ich da 3 Stunden, habe ich 115 Euro ausgegeben in 3 Stunden.
Das Geld kriegst du natürlich nicht wieder von ihr, oder? Von der Mutter?
Nee, natürlich nicht. Das würde ich auch nicht drauf bestehen. Das war ja meine Idee dann, ne?
Ja, okay.
Aber der hat sich ja so drauf gefreut und die hatten so eine schöne Zeit. Das ist mein Freitag so.
Okay, ja. Vater des Jahres, Punkt.
King. Weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall Spaß. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Klingt auch toll. Dann kommen wir wieder zurück zum Sport und gehen wieder unsere nicht fahrende Liste durch. Und zwar am Montag, ihr Lieben, wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr euch ärgern. Das war, glaube ich, die beste Raw-Ausgabe des Jahres bisher. Sie war, ich weiß gar nicht, ob es das letzte Mal war, dass John Cena bei Raw war, aber er war auf jeden Fall das letzte Mal in seiner Heimatstadt in Boston. Und es war groß. Also die ganze Show war fantastisch. Die Laune, Cena, also in Bestform, möchte ich sagen, mit dem Publikum gespielt. Großartig. Ich spoiler jetzt mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Achtung, Spoiler. Es kam natürlich, was heißt natürlich, es kam, ja, für Dennis, Dirty Dom kam raus. Und also Dominic Mysterio und hat dann Cena getauntet. Und dann kam der General Manager, hat gesagt, ja, wenn du so eine große Fresse hast, dann setz doch mal deinen Intercontinental-Titel aufs Spiel. Und das hat er dann auch gemacht. Und völlig überraschend für alle hat John Cena den gewonnen. Und ist damit jetzt auch irgendwie Grand Slam-Champion. Das war der letzte Titel, den er noch nicht gewonnen hatte. Also perfekt inszeniert und ich muss euch sagen, also ich habe das ja live gesehen und ich hätte nicht damit gerechnet, dass Dom den jetzt abgibt. Warum denn auch? Und da war schon eine kleine Überraschung, aber gut, es war in Boston und es ist John Cena. Why not, ne? Und also die ganze Serie, die ganze Raw-Ausgabe war sehr, sehr, sehr gut. Und es wurde auch schon irgendwie Wargames jetzt für die Survivor Series quasi festgesurrt. Irgendwie nicht so spannend. Wie zu erwarten ist es Punk, Jey Uso und Cody Rhodes gegen halt The Vision. Finde ich jetzt nicht so spannend. Aber trotzdem, das ganze Ding war richtig, richtig gut. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt und sagt, oh, da könnte ich mal wieder reingucken. Wenn, dann das Raw von Montag. Dicke Empfehlung vom alten Stevenio. Habt ihr noch was in Sachen Sport?
Ja, ich habe gerade 60 Minuten den Färöern halt zumindest dabei zugesehen, zu versuchen, eine WM-Qualifikation zu schaffen. Was ja schon ein bisschen interessant ist, weil wir reden hier von den Färöern.
Mhm.
Also 60 Minuten lang ging das auch einigermaßen gut mit dem Versuch, auswärts in Kroatien zu gewinnen. Das ist auch schon mal wieder so ein kleines bisschen Statement. Aber danach hat, ja, Kroatien ist einfach die bessere Mannschaft momentan und jetzt haben die Färöer noch einmal die Chance, gegebenenfalls in die Playoffs sogar zu kommen für eine WM-Qualifikation. Was komplett geistesgestört ist, ehrlich gesagt. Aber die spielen so einen guten Fußball. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, müsste ich jetzt nachprüfen. Aber wenn es bei dieser WM-Qualifikation in Europa irgendwie irgendeine Form von Feel-Good-Story gibt, irgendetwas, wo man sagen kann, ey, da ist eine Mannschaft so dermaßen über sich hinausgewachsen, weil die Färöer haben jetzt nicht sonderlich viele Einwohner, die haben jetzt nicht, ne, die oberkrassen Fußballprofis überhaupt. Mhm. Und trotz alledem haben sie es eben geschafft, schon zweistellig Punkte in ihrer Gruppe einzufahren und damit momentan auf Platz 3 zu rangieren. Das ist, also, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da abgeht, ehrlich gesagt. Ich bin da total fasziniert von. Es ist überragend.
Und, okay, es ist jeder, Tschechien.
Der was Bayern geguckt hat, ist schon krass. Ich glaube, das Hinspiel gegen Tschechien haben sie sogar gewonnen.
Also Kroatien ist erster mit 19 Punkten, die sind durch, die sind qualifiziert. Tschechien hat jetzt 13 und die Färöer haben 12.
Siehst du, ne? Das ist also, wie können die Färöer überhaupt 12? Das ist so krass.
Aber die Färöer, oh, 8, Moment, das geht ja gar nicht mehr, weil die Färöer sind durch, die haben ihre 8 Spiele gemacht.
Echt?
Ja.
Die sind die noch einmal?
Nee. Oh. Die haben schon 8, das war deren letztes Spiel leider. Und damit ist Tschechien sicher in den Playoffs, weil die haben erst 7 Spiele.
Schade. Aber es war brutal.
Also es muss auch heute eher um Platz 2 gegangen sein, glaube ich, als statt um die direkte Quali. Weil Kroatien ist ja mit 9 Punkten weg, ne?
Ja, aber Kroatien ist ja dann direkt qualifiziert. Aber also wenn für die Färöer nur um halt die Qualifikation zu den Playoffs.
3-1 ist ausgegangen, okay.
Aber halt eine 60 Minuten lang war noch 1-1 und dann war halt dann 2-1 für Kroatien und dann waren sie auch schon deutlich überlegen, weil ja, also ne, in der kroatischen Fußballnationalmannschaft sind halt ein Haufen Leute, die auch richtig, richtig gut Fußball spielen können und dann wird es halt schwierig.
Aber es sind die Färöer, ne? Von daher ist doch geil.
Das ist nur geil gewesen. Und die haben auch ein paar richtig, richtig gute Ergebnisse eben eingefahren und stehen jetzt bei einer Tordifferenz, glaube ich, sogar von 0 oder so. Also, das ist ein historisch unwahrscheinlich gutes Ergebnis für diese kleine Inselstaat. Ja, hat mir sehr gefallen.
Super. Gut, dann gehen wir weiter zum Gaming. Und beim Gaming steht gar nichts irgendwie. Das wundert mich. Also der Einzige, der was reingeschrieben hat, bin ich. Momentan ist doch so viel los. Kommt nicht hier die nächsten Tage hier das neue Call of Duty?
Wohin? Um 17 Uhr ist es live gegangen.
Ah ja, ist schon da, ja?
Ja, es ist da. Seit 17 Uhr ist es.
Ich habe nur gesehen, dass es jetzt in den Tagen oder dass es jetzt zeitnah kommt.
Das ist natürlich auch nicht die Audience für, ne?
Nee, gar nicht. Aber warum kommt das so nah an Battlefield? Also, ist doch eigentlich doof.
Ja, aber das ist halt der Rhythmus dieser Serien und die Monate, in denen die immer releasen.
Ach so, okay.
Und das hat viel auch mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun, ne? Weil viele, viele Call of Duty Bundles für PS5 und Xbox über die letzten 15 Jahre halt unter den Weihnachtsbäumen der Nationen lagen. Ja, also so Call of Duty intern, ich glaube, die nennen das auch die Christmas Babies oder so. Und dann freuen sich alle darauf, wenn die ersten Kinder jemals halt die Lobbys bereichern und die quasi pubstompen dürfen.
Okay.
Mega toll, ne, dass du irgendwie so 10-jährige Kinder einmal quer durch den Ring schleuderst. Boah. Aber da freuen sich immer alle ganz gewaltig drauf. Keine Ahnung, ich glaube, das Call of Duty jetzt, das kommt gar nicht so gut an. Auf Steam hat es gerade Mixed Reviews. Ich habe gehört, der Singleplayer ist shit, aber das war der bei Battlefield 6 auch. Und der Multiplayer soll wohl sehr leer sein. Die haben da jetzt so ein Traverse-System drin, dass du jetzt Walljumpen kannst und so weiter. Und das sorgt natürlich für eine der beklopptesten Änderungen, die das Auge jetzt nicht so feiern. Wenn du extremes Movement hast, dann darfst du auf der Map natürlich nicht viele Objekte haben. Das heißt, es sieht sehr clean aus, ne? Also quasi nur Boden und Wände. Vielleicht mal eine Kiste, die rumsteht. Sorgt aber halt auch dafür, dass es halt, ja, wie so ein Krankenhausgang aussieht, ne?
Wirst du spielen?
Nee.
Sicher nicht, weil du ja Spaß am Battlefield hattest, dachte ich.
Ja, aber ich habe auch bei Battlefield, habe ich mir auch nicht gekauft, habe ich mir nur diesen EA-Pass geholt für 17 Euro.
Ah, Monat. Okay. Mhm.
Also ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf. Und dann stört mich auch an Call of Duty. Also das liegt jetzt natürlich auch da an mir, ich könnte mich auch ändern. Aber vor allen Dingen Call of Duty hat so einen riesen Aim-Assist-Bonus auf die Controller. Und das sieht und fühlt sich an, wenn du nur ein unterdurchschnittlicher Maus- und Keyboard-Spieler wie ich bist, dann fühlt sich das an, als würdest du gegen Cheater spielen die ganze Zeit.
Okay.
Das macht mir dann so gar keinen Spaß. Also, ja, ist einfach nicht meins. Ich habe auch gar keinen Bock auf diese intensiven PvP-Schlachten. Ne? Bei Battlefield war das halt, da habe ich auch mal ein ganzes Match über nur Unsinn gemacht. Ne? Einfach mal versucht, mit einem Schweißgerät einen gegnerischen Panzer zum Explodieren zu bringen. Und da hatte ich dann trotzdem meinen Spaß dran. Weil es halt niemanden juckt in Battlefield, wie du halt stehst und was du machst. Aber Call of Duty ist halt so, ist halt sehr verschwitzt. Das bin ich einfach nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf.
Okay. Und das klingt, als wäre es ein gutes Spiel für dich.
Auf gar keinen Fall. Nee, also das Einzige, womit ich mich sonst so ein bisschen befasst habe, ist das neue Anno.
Ah ja.
Pax Romana.
Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich da mal reingucke. Ja.
So, jetzt, ich habe aber fairerweise auch schon seit einigen Jahren jetzt keine Anno-Erfahrungen mehr. Also ich bin gar nicht mehr so sehr in dieser Sorte von Spiel drin, weil sei es jetzt irgendwie Civilization oder ne, auch das sind jetzt keine Spiele, die mich noch so riesig faszinieren. Ich kann mich erinnern, ich habe früher Anno 1503 auf jeden Fall Ewigkeiten gespielt. Das habe ich sogar als Brettspiel. Ja, also es gibt dazu, zu Anno 1503 gibt es ein Brettspiel mit einer Brettspielerweiterung, beides habe ich. Also ich glaube, ich habe es zweimal oder so mit anderen Leuten gespielt, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls neue Anno 117 dann eben, eine Pax Romana, wo es eben auch so in diesem Jahr 117 dann spielt, wo die Geschichte vor allen Dingen halt nur einigermaßen römisch geprägt ist, wo man eine römische Zivilisation spielt, diesmal in zwei unterschiedlichen Welten. Du hast halt einmal das, was so an so Mittelitalien angelehnt ist, wo es eben wieder darum geht, einfach relativ viel aufzubauen, ne, sehr, sehr viel Mikromanagement auch zu haben und sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse ja eben deiner Bevölkerung immer auch dann wachsend befriedigen zu können durch irgendwas, was du eben herstellst, Industrialisierung und so weiter und so fort. Aber das, was mich eben am ehesten daran jetzt noch so ein kleines bisschen eher gestört hat, war der Eindruck, dass das vorherige Anno, also Anno 1800, eigentlich schon so ziemlich den Maßstab in dieser Reihe bisher gesetzt hat. So, weil Anno 1800 ja dann auch, wenn du es historisch nach betrachtest, halt sehr für das Zeitalter natürlich der Industrialisierung steht und damit optimal auch genau diesen Übergang in so einer Anno-Geschichte, wenn du halt Anno, ne, jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Form von Kampagne, aber in diesem Endlosspiel in so einer Sandbox einfach vor dich hindaddelst, wo das halt schon was ist, was mir eigentlich als Mechanik immer schon relativ viel gegeben hat und das fällt eben jetzt auch in Anno Pax Romana erstmal weg, Auch da wird es wieder einen Haufen DLCs geben und so weiter, weil sich ja auch Anno dann, ne, regelmäßig mit diesen Inhalten verbessert. Aber ja, ne, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was und das ist, ja, ne, kann man wohl schon machen. Aber ich werde jetzt gerade auch noch nicht so sehr reingucken.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ja viele Anno-Teile gespielt. Damals, ich kann mich noch erinnern, für den Svenno Game Test noch. Und Anno war halt nie so meine Reihe. Ich hatte immer mehr Bock auf Civilization, ehrlich gesagt. Weißt du? Weil gerade dieses unendlich Spielen, ich habe irgendwie nie so einen richtigen Sinn darin gesehen. In Anno.
Und auch das, was du dann eben so als Interaktionsmöglichkeiten hast. Klar, im Multiplayer ist das nochmal eine völlig andere Facette. Da kann das bestimmt nochmal spannend sein. Aber auch da hatte ich jetzt privat für mich immer nicht so die sehr, sehr großen Mitspieler. Da gibt's dann eben für mich Crusader Kings. Ne? Und Crusader Kings 3, gerade jetzt auch mit dem neuen Add-on immer noch All Under Heaven, das jetzt vor 2 Wochen rausgekommen ist, worüber ich schon mal so ein bisschen geredet habe mit den ganzen Asien-Erweiterungen und blablub. Das ist halt, also das ist der absolute Gradmesser für alles, was es irgendwie so gerade an Strategie, glaube ich, geben kann. Und zusätzlich mit den ganzen Modifikationen, die es da gibt und für unendliche Wiederspielbarkeit und so weiter, das ist insane. Also das ist, da kriegt mich dann Anno eben auch nicht von weg. Also das, was Anno mir geben kann, ist das, was ich definitiv bei Crusader Kings 3 schon mindestens so habe und meine sogar signifikant noch mehr zu haben. Insofern vielleicht mal irgendwann, wenn es, ne, signifikant günstiger ist, dann gucke ich da bestimmt auch mal rein, weil Anno kann ja auch in dieser Form von Aufbau, das kann ja auch was sehr, sehr Entspannendes sein, weißt du, weil du schaffst ja dann, indem du immer weiter baust, diese Stadt immer weiter baust, ne, immer weitere Häuser, immer weitere, ne, was weiß ich, Bäckereien mittlerweile, die dann auch Effekte auf die ganzen Häuser drumherum haben und so. Das erschafft ja auch einen Flow. Also als Gameplay, das ist ja schon was. Aber jetzt nicht so sehr, dass ich da sagen würde, das ist eben das, was mich jetzt persönlich anspricht.
Ah, mir geht's ähnlich.
Naja. Ob Anno 1503 oder 1504 hieß das vor 20 Jahren, das habe ich sehr gerne gespielt.
1503 muss es sein, weil die Quersumme aus den ganzen Anno-Sachen ist immer 9.
Ah, okay, wusste ich nicht. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Das hat mich irgendwie so 2 oder 3 Wochen beschäftigt. Das ist auch der einzige Anno-Teil, den ich hier gespielt habe.
Okay. Also ich habe Anno 1701 und so auch noch relativ lang gespielt, aber das war dann halt so 2000er, späte 2000er Jahre. Ja, und da hört es dann mehr oder minder auf.
Es ist halt nichts, dass man so langfristig spielt. Aber so einmal eine kleine Insel hochziehen und dann ist auch gut. Ich glaube, da muss man sich auch so dran gewöhnen. Da habe ich heute Nachmittag so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte einen Reddit-Post gesehen, wo einer meinte, das größte Problem in Diablo 4 ist, dass der Singleplayer so Diablo shit 4. ist. Ja, und das, auch wenn das keiner immer so richtig zugeben will, dadurch, dass diese ganzen modernen Spiele immer möglichst langlebig sein sollen und die sollen dich ins Endgame rushen und damit überspringst du quasi einen großen Teil, wenn in den Entwicklungsarbeit reingeflossen ist, verliert das Spiel dann halt so Seele, weil wenn du diesen Aufbauaspekt dann nicht mitnimmst und diesen Progression Path, du machst den nicht anständig, ja da, ja da, ja da. Und da musste ich dann viel so drüber nachdenken, dass auch wenn ich immer wieder sage, ich habe keinen Spaß daran, Path of Exile 1, 2, Diablo 2, die Story nochmal durchzuspielen, ist schon irgendwie geil. Wenn das gut gestaltet ist, so wie im Falle von Diablo 2, ich spiele es immer wieder gerne durch. Ich meine, es geht Steve ja auch so. Es geht immer wieder. Ich freue mich total darauf, auf die Attributpunkte. Du weißt, okay, in ungefähr 15 Minuten kriege ich wieder 2 Skillpunkte. Und so geht mir das auch so ein bisschen mit sowas wie Anno dann. Das ist vielleicht auch Graduation Goggles, aber da ist einfach so viel Liebe in diesen Mechanismen drin, dass ich verstehe, warum die Leute das immer revisiten.
Gut, ich habe in diesem Part noch was beizutragen. Ich weiß, mich fragen immer wieder Leute, irgendwie, ob ich immer wieder einen guten Mobile-Tipp habe, weil ich scheinbar nicht der Einzige bin, der gerne mal auf dem Handy zockt. Und in meinem Podcast, in meinem Patreon-Podcast heute, habe ich gleich 3 Spiele genannt, aber wenn ich jetzt da alles wiederhole, dann macht der andere Podcast keinen Sinn. Deshalb gebe ich euch nur 1 von den 3 hiermit auf den Weg. Und zwar, das Spiel heißt Arcane Rush und ist ein Autobattler. Und wir haben ja, oder viele von uns haben ja irgendwie diese Autobattler-Zeit sehr genossen irgendwie. Ich erinnere mich an coole Dota Underlords-Turniere. Das hat mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht und deshalb mag ich auch dieses Spiel Arcane Rush. Ist ziemlich cool, weil du hast immer eine Hauptfigur, also jede Season hast du eine neue. Und die musst du leveln. Und wenn du sie levelst, dann kriegst du neue Völker freigeschaltet. Und du levelst sie halt über Runden. Und das macht echt Bock. Du hast, fängst am Anfang mit 3 Rassen an. Und je mehr du freigeschaltest, desto mehr kommen dazu. Aber es spielen gleichzeitig immer nur 3. Es ist wirklich so ein bisschen runtergebrochen, das Ganze. Auf ein Quickie. Auf einen Quickie-Auto-Battler, der aber sehr viel Spaß macht. Also, falls ihr sagt, oh, ich habe früher so gerne ich habe früher so gerne Dota Underlords gespielt oder was es da alles so gab. Dann guckt mal rein. Kostet nichts, man muss nichts ausgeben. Es gibt zwar einen Battle Pass, aber man kann auch ohne den unheimlich weit kommen. Und ja, vielleicht mal wieder was zwischendurch. Irgendwie, ich habe heute Morgen war ich beim Arzt, da musste ich warten. Habe ich 1-2 Runden gespielt, total geil. Also Arcane Rush heißt das Ganze, gibt's bei iOS und auch im Google Store. Von daher, ja, guckt mal rein. Im Android Store. Ne? Ist das der Google Store? Ich weiß nicht, ich habe es ja nie gehabt.
Ja.
Gut, ja, das ist noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr interessiert seid an den anderen Tipps, dann müsst ihr einfach Patron werden und euch Svenja Talks von heute anhören. Gut, dann kommen wir in den Filme- und Serienbereich und ich weiß noch nicht, ich komme momentan nicht zum Serien gucken, weil ich andere Sachen lieber mache. Ich habe heute nichts beizutragen. Dennis, kommt wahrscheinlich alles von dir, oder?
Nee, das ist alles Bono.
Wirklich?
Ja, yep.
Könnte sein, ja.
Ja, dann los.
Ich habe ehrlich gesagt die Liste gerade nicht vor Augen. Was ist denn das Erste, was ich da eingetragen habe?
King of Kong, Billy Mitchell ist ein Sack.
Ja, aber ne, also da weißt du ja auch ganz besonders Bescheid, Dennis, weil da haben wir uns ja auch unter der Woche mal kurz geschlossen.
Ja.
Und zwar geht es eben um die Dokumentation King of Kong. Ja, da hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen oder mal von gehört. Ist jetzt mittlerweile nahezu 20 Jahre alt oder fast genau sogar ungefähr 20 Jahre alt. Wo es eben darum ging, dass auf dem damaligen Arcade-Spiel Donkey Kong eben Rekorde erstmal irgendwie oder grundsätzlich auf unterschiedlichen Arcade-Spielen halt Rekorde gesetzt wurden und dann eben so Weltrekorde und so weiter und wie man zuerst gerade eben USA-spezifisch angefangen hat, diese Rekorde zu erfassen und dann auch gegeneinander zu vergleichen und dann eben auch zu bestimmen, welche Rekorde sind eben tatsächlich legit und wo wurden gegebenenfalls auch Cheats benutzt oder irgendwelche Hacks oder irgendwas, um diesen Highscore zu erreichen, mit dem man sich dann profiliert hat. Und da folgt man dann eben so einer, ja, also ohne den Film jetzt komplett spoilen zu wollen, halt einer Geschichte von jemandem, der einen Highscore versucht, eben in Donkey Kong zu knacken, also auf dieser Donkey Kong Arcade-Maschine, also sich wirklich vor so ein Gerät setzen und da ein paar Stunden lang zocken, damit man irgendwie diesen Highscore hinkriegt. Und dieser ursprüngliche Highscore, der bestand eben schon von 1982 und war gehalten von einem gewissen Billy Mitchell, der sich auch gerade in den USA als eine sehr schillernde Persönlichkeit dargestellt hat, um es mal sehr wertneutral zu formulieren und da auch nicht die ganzen interessanten Sachen jetzt gleich noch vorauszunehmen. Und ja, auf diesem Weg wurde dann eben klar, wie schwierig das teilweise sein kann für jemanden, unabhängig davon, ob er ein sehr, sehr guter Spieler ist, weil es eben damals auch noch nicht so richtig reguliert war, was eigentlich dann E-Sport ist. Also man könnte das auch als eine Form von eigentlich Vorreiter von E-Sport dann begreifen, wo es eben darum geht, ne, wirklich halt sich ne, in Konkurrenz zu setzen zu anderen Spielern um Highscores. Und wie sehr da auch so eine gewisse Kult-Following damit dabei war. Und letztendlich ist man da auch ein bisschen einem Hochstapler aufgesessen. Und das wird alles wunderbar während dieser Dokumentation mit allen möglichen menschlichen Verwürfnissen und Zerwürfnissen dargestellt. Etwas, was mittlerweile auch komplett kostenlos auf YouTube ist, wenn ihr euch das angucken wollt, ne, also den King of Kong selber. Und dann gibt's dazu nochmal ungefähr so eine 4-stündige Dokumentation, die ist jetzt so 2 Jahre her. Die habe ich dann auch Dennis nochmal gesendet, nachdem er mir
hab ich auch geguckt.
Empfohlen hat, genau. Ja, da ist ich da auch komplett reingefangen, genauso wie ich, weil ich war ein kranker Spinner. Und ich war von dieser Welt komplett gefangen dann. Vielleicht seid ihr es auch, wenn ihr King of Kong geguckt habt, je nachdem. Und da wird wirklich bis aufs Kleinste aufgedröselt, wo alle unterschiedlichen Sachen halt, ja, ne, im Argen lagen, um's auch wieder ein bisschen interessanter zu formulieren. Und daraus ergibt sich einfach eine ganz faszinierende Studie um diesen Charakter, auch Billy Mitchell selber. Und das ist wirklich, also,
es gab selten in der Geschichte der Welt Menschen, die für so wenig Gain so viel logen und betrogen haben. Denen das so wichtig ist.
Das ist der absolute König des Goalpost-Shiftens. Das ist Doubling Down. Der geht einfach jedes Mal drauf. Wirklich, der hat bei seinen Highscores beschissen. Nach und nach hat er weiter beschissen. Und hat das immer weiter auch durchgewogen. Hat immer mehr Leute versucht, dann irgendwie da reinzuziehen.
Er sieht halt aus wie ein Cartoon-Charakter, ne? Also es ist wirklich, Der ist einfach richtig, richtig durch, der Typ. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, es gibt halt eine Organisation, sag ich mal, Twin Galaxies, so die Arcade Hall of Fame. Und die nehmen das sehr ernst mit den internationalen, mit den Rekorden. Und Billy Mitchell ist mittlerweile halt irgendwie 60 oder so und er möchte trotzdem konkurrieren. Und dann redet er zum Beispiel die ganze Zeit darüber, dass nur Scores, die live in Turnieren aufgenommen wurden, sind legit. Er selbst spielt aber seit 30 Jahren nicht mehr live, sondern er schickt immer nur so alte VHS-Copies rein, wo man halt sieht, wie er anfängt zu spielen und wie dann halt der Score kommt. Aber man sieht dann zum Beispiel nicht den Loading-Screen und wie das Ding ausgeschaltet wird und so weiter und so fort.
Das sind die ganzen technischen Details. Ne,
das ist so... das Einzige, was wenn man sich diese 4-Stunden-Doku anguckt, was man vielleicht skippen kann, wenn man jetzt nicht den super wissenschaftlichen Weg gehen will, was ich dann auch zwischenzeitlich gemacht habe, ist, wenn so über 25 Minuten erklärt wird, warum das jetzt Cheaten ist, das brauche ich dann irgendwie gefühlt nicht, weil das dann halt auf so ganz technische Ebene runtergeht. Aber die King of Kong-Doku an sich, die geht wirklich nur so 90 Minuten. Die ist super, super lustig. Der Typ ist halt echt so ein Real-Life-Villain. Und dann hat er halt so ein Dallas Barbara Streisand, super frisierten, mega Affenkopf, sag ich mal. Der Typ sieht einfach nicht real aus.
Ein Look auch, ja.
Der hat einfach einen Look. Der ist halt wirklich seine eigene Brand.
Selbst so, ja,
Das ist ultra krass. Da sind ansonsten in dieser Doku nur richtig nette Leute und du denkst dir, so hast du echt eine herzliche Community. Und dann ist da halt Mr. Arschloch himself, Billy Mitchell. Und alles ist scheiße und er ist der Geilste.
Und er ist auch nur ein Gewinner und er ist auch schon immer nur ein Gewinner gewesen und er ist der Einzige mit einem Plan und er hat immer noch einen Plan irgendwo in der Hinterhand und so und alle glauben das auch.
Und wenn er erklärt, dass sein King of Kong Score more impressive ist als moderne Competitive Spieler, weil das ist viel schwieriger, wenn man damit spielt. Er ist einfach der Geilste. Vom Prinzip her, Usain Bolt läuft zwar schnell, aber an sich ist der King of Kong der berühmtere Rekord. Er ist geil, ich kann es nur empfehlen, ist wirklich gut.
Ja, das dazu.
Ja.
Was steht noch auf der Liste Tolles?
Black Adder geht weiter.
Ich möchte ganz kurz eine Headline reinwerfen hier, die mir gerade in Social Media über den Weg gelaufen ist. Und zwar: Neue DNA-Analyse zeigt sexuelle Dysfunktion. Hitler hatte einen Mikropenis. Und damit übergebe ich wieder an dich.
Diese Pause ist gewollt. Blackadder Goes Forth habe ich mir angesehen. Das ist eine letztendlich irgendwie Serie der BBC. Beziehungsweise ist effektiv sogar einfach die 4. Staffel einer Serie und damit auch die letzte Staffel eben dieser Serie, die so gemacht wurde. War in den 80er Jahren und Blackadder Goes Forth ist eben die letzte Iteration. Die kommt von 1989. Wenn man sich die angucken will, ich habe sie gerade bei Amazon Prime, hatte ich sie mir gekauft, komplett als Staffel. Das waren 6 Folgen, 30 Minuten ungefähr. Hat mich einen Fünfer gekostet. Also, ne, wer da drauf Bock hat oder auf was für wegen auch immer, dass man das sonst gucken will, gegebenenfalls eben Vorwarnung. Es kann sein, dass es die nicht auf irgendeiner deutschen Sprachausgabe gibt. Ne? Also für alle Leute, die nur des Englischen mächtig sind, ist das wahrscheinlich okay. Ansonsten müsst ihr vielleicht mal gucken, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, das ist eine Serie eben, die sich damit, das ist so ein bisschen eine Comedy-Sitcom-Serie, die vollständig funktioniert im Graben des Ersten Weltkriegs. Also in den Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs. Und wirklich halt mit Hauptcharakter Rowan Atkinson, den die meisten wahrscheinlich schlicht und ergreifend kennen als Mr. Bean. Wir haben außerdem einen Stephen Fry dabei, als den vielleicht auch der eine oder andere kennt, als General. Und wir haben Hugh Laurie, der später dann eben der Dr. House wurde. Und das ist ein vergleichsweise kleiner Cast letztendlich. Wir haben so 6-7 Charaktere ungefähr, die regelmäßig da reinkommen und die dann eben comedymäßig schlicht und ergreifend versuchen, nicht zu sterben. Ja, weil darum ging es eben in den Grabenkämpfen irgendwie des Ersten Weltkrieges, dass man eben nicht aus dem Graben raus muss und dann den nächsten Angriff halt einleiten muss, um da irgendwie Kanonenfutter zu werden, was nicht so die schönste Veranstaltung ist. Und daraus ergeben sich eben ein paar interessante Situationen, aber auch zu der einen oder anderen Stelle eben ein paar spannende Gespräche. Und das eben auf eine Art und Weise, wie es vielleicht auch gerade von der Art und Weise Humor rüberzubringen, speziell was ist, was ich persönlich auch stereotypisch den Briten zuordnen würde. Ob ich das jetzt wieder gerechtmäßigerweise tue, ist eine andere Frage. Aber gerade so von 1989, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ist das schon eine interessante Perspektive gewesen und eine Serie, wo ich gesagt habe, ey, das, ne, auch gerade für eine alte Serie, das ist was, das kann man sich definitiv mal auf den hohlen Zahn legen. Ist eine der Serien gewesen, die auch in Großbritannien als eine sehr, sehr gute Serie insgesamt gewertschätzt wird. Und dementsprechend wollte ich das einfach mal so als ganz grobe Empfehlung hier einfließen lassen für alle Leute, die da vielleicht Bock drauf haben.
Ja, ein Klassiker, ne, so Blackadder, so.
Safe.
Und dann wird dir wieder bewusst, wie Hugh Laurie früher vor Dr. House immer Typecast war als der Weirdo. Ja. Beziehungsweise guck an, wie hässlich der ist. Lässt er sich so einen Bart wachsen, macht einen amerikanischen Akzent und humpelt ein bisschen. Mr. Sex himself, oh, der Arzt für jeden. Mm.
Auf einmal der King überhaupt, ne? Und das ist ja, halt ne? Schon. Aber also die, ja, der Cast ist eben großartig. Die Art und Weise, wie sie es umsetzen, ist vergleichsweise gut. Diese letzte Staffel hat dann auch vergleichsweise gute Kritiken gekriegt. Also gerade wenn man. Ich hatte es vorhin noch nachgeguckt, sogar auf IMDb, auch wenn ich das nicht so sehr wertschätze, hat das, glaube ich, eine 8,8 oder so gehabt. Also das ist schon, ja, ne, und für dann halt 6 Folgen, 30 Minuten, kann man schon mal machen. Was stand noch auf der Liste? Ich glaube, es gab noch einen weiteren
Punkt. Season Shogun.
Shogun, genau. Da, ne, es ist eine Erfolgsserie gewesen aus dem letzten Jahr, die ich vor allen Dingen eben bei Disney Plus lief. Wirklich
großartig.
So anderthalb Jahre oder sowas. Und eben nach einer klaren Buchvorlage lief, habe ich jetzt gerade erst wieder so zur Hälfte durchgeguckt, weil ne, auch gerade für All Under Heaven fand ich das ganz spannend für Crusader Kings, weil dann war ich auch mal auf einmal in Japan und habe noch mehr Sachen davon verstanden, weil das ne, auch gerade diese ganzen Regierungsformen und ne, Religionen und so weiter exzellenter umgesetzt sind. Und da soll es jetzt wohl auch schon beziehungsweise es geht schon über die Planungsphase hinaus, jetzt soll im Januar angefangen werden, eben eine zweite Season davon aufzunehmen. Was deswegen interessant ist, so als grobe Diskussion, weil das dann eben schon an der eigentlichen Buchvorlage komplett vorbeiläuft, weil die Buchvorlage dann auch mit dem Ende eben von Season 1, also dieser eigentlich Limited Series, bereits auserzählt war. Und jetzt wird quasi eine neue Geschichte da mit dran gewoben, die nichts mehr mit irgendwas halt tatsächlich schon als Buchform zu tun hätte. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll und kann. Also bestimmt ist das super inszeniert und so weiter, ne? Was so Kostüme angeht und Bild und so weiter, haben sich da garantiert relativ viel überlegt, aber ich habe jetzt fairerweise auch nicht so die ganz großen Hoffnungen dann, ob man da an diese Qualität auch gerade irgendwie anzuknüpfen imstande ist, weil alle Beispiele aus der Vergangenheit für mich persönlich jedenfalls gezeigt haben, dass das nicht funktioniert.
Also vor allen Dingen.
Habt ihr ein Beispiel in der Hand, wo ihr wüsstet, da hat's funktioniert?
Ich ganz kurz,
mich interessiert.
Ich bin ja ein riesen Fan von Shogun. Ich habe das ja schon, die Originalserie, oder das heißt Originalserie, aber diese ganz bekannte erste Shogun-Reihe mit Hugh Brenner. Ja, genau, Hugh Brenner war auch dabei. Aber Richard Chamberlain hat da den Amerikaner gespielt. Und die habe ich auch schon geliebt. Und die Wiederverfilmung jetzt oder die Neuverfilmung war ja super. Und es ist einfach ein Fakt, dass die Geschichte dann auserzählt ist, weil sie ja auch am Ende so ein bisschen ein Ausblick gewährt wird, irgendwie, wie er jetzt den Rest seines Lebens verbracht hat. Es macht keinen Sinn, das weiterzuerzählen. Und ich bin da total bei Bono, dass das in der Vergangenheit irgendwie ja oft schiefgegangen ist, wenn die Buchlage aufgehört hat. Ne? Also ich fand ja die letzte Game of Thrones Staffel ganz gut, aber das ist ja auch so ein Fall, ne, wo die Buchvorlage nicht mehr da war und viele Fans damit nicht cool waren. Und bei Supernatural, einer meiner absoluten Lieblingsserien, war es auch so. Irgendwie nach der Lucifer-Staffel hätte es eigentlich vorbei sein sollen. Und die haben dann aber gedacht, ja, wir machen Geld, wir haben gute Zuschauerzahlen, machen wir einfach weiter. Und vieles, was danach kam, gerade die Staffel, die direkt danach kam, war ein totaler Crap. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, wenn man mit der ersten, die haben ja Golden Globes gewonnen, alles. Das war ja eine über krasse Serie. Warum? Warum muss man das machen? Ja, klar, Manni, aber du kannst, da kommen wir jetzt irgendwelche. Ich
auch gar nicht gesagt haben, dass das nicht trotzdem auch ganz okay werden kann, ne, so, aber dass das zumindest diese.
Unwahrscheinlich.
Nicht an die Qualität wahrscheinlich der ersten Staffel rankommt. Davon gehe ich auf relativ fest aus. Und deswegen ja auch meine interessierte Nachfrage da an euch beide Cineasten, ob ihr da Gegenbeispiele kennt, in denen das eben anders funktioniert hat. Spontan ad hoc irgendwas parat? Nee.
Ich habe zwei genannt gerade.
Bei denen das funktioniert?
Das ist nicht gut funktioniert. Ja, ist klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, aber es gibt ja auch nicht so viele, ne? Also, was willst du da nennen? Wo die Buchvorlage dann aufgehört hat, da gibt's jetzt auch nicht so viele Beispiele dafür. Oder was meinst du jetzt?
Wenn man sich halt von der Buchvorlage vielleicht auch einfach entfernt hat oder sowas, also wo es jetzt
ja, nicht. Ja, Witcher!
Gab's da Witcher. Irgendwas, was richtig gut funktioniert hat?
Aber Witcher ist ja auch so eine Sache. Die haben sich ja so weit von der Buchvorlage entfernt, dass Henry Cavill gesagt hat, Leute, ihr tickt ja auch nicht richtig, was ist das für ein Scheiß? Ich geh dann mal. Mhm. Immer Beispiele von hat nicht funktioniert. Also, da gibt's keins. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn doch,
Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Es gibt zwei verschiedene Shows für Fullmetal Alchemist. Entweder war die Originalshow die jeder mag. Fullmetal Alchemist Brotherhood, das ist die das Ende des Buches besser weitererzählt oder so. Und die mag jeder und die erste Serie mag niemand, weil die so ein Depri-Ende hat. Irgendwie so rum. Ich glaube, das würde mir jetzt, wenn ich mich halbwegs richtig erinnere, als einziges Beispiel einfallen, wo das funktioniert. Aber mir fällt echt nichts ein. Ich glaube, wenn die Originalversion halt Vision erzählt ist, dass das Ganze, so ein Buch oder auch ein Film, ne, wenn du eine Originalversion hast, set out und du willst das dann machen und du hast dein Goal accomplished, dann ist es relativ schwer, dann zu sagen, okay, jetzt klatsche ich noch mal was drauf. Also mir fällt jetzt echt nichts ein.
Jetzt doch, ne? Gerne in die Comments.
Ja, gerne in die Comments. I'm drawing a blank. Mir fällt nichts ein.
Gut. Dann haben wir den Serien- und Filmbereich durch, glaube ich. Ich habe auch hin und her überlegt, ob ich noch was beitragen kann, aber ich habe wirklich nicht viel geguckt in letzter Zeit. Wie gesagt, also wenn Leo da ist und wir irgendwas gucken zusammen, dann ist es die Pokémon-Serie. Und die ist echt diese allererste Verfilmung oder diese allererste Serienverfilmung, weiß nicht, ob man das Verfilmung nennen kann, aber diese Animationsserie, die ist echt toll. Früher war alles besser, ne? Die Kinderserien ganz besonders. Echt schön gemacht, finde ich. Ja, dann sind wir durch eigentlich heute. Bin ein bisschen schneller durchgekommen als sonst.
Ja, es war halt so gefühlt eine sehr kurze, sehr schnelle Woche und keiner von uns hat richtig viel erlebt, ne? Ich gucke gerade mal in meinen Verlauf, habe ich irgendeine Doku geguckt, die mir gefallen hat? Dem Anschein nach habe ich diese Woche sehr, sehr, sehr viel Tame Impala und Haftbefehl gehört. Das sehe ich ansonsten. Ja.
Haftbefehl seit der Doku, der Typ ist ja sowas von overhyped. Jeder erzählt, das war schon immer mein bester Freund, der ist ja sowas von.
Also, gestern erst mit wem drüber geredet.
Es ist ekelhaft, wirklich. Jeder ist jetzt, und das ist ja so ein toller Typ und wir sind ja schon ewig befreundet. Wo habe ich das denn gesehen? Achso, ich glaube, ich habe das TikTok gesehen. Wer war das? Sido gesehen, der gesagt hat, ja, und wir kennen uns ja schon so lange, cooler Typ, und der ist ja ein Original und yada.
Das kann aber sein, so der ist in der Szene, ne?
Ja, ja, kann ja auch sein. Aber ist mir aufgefallen. Ich meine, der ist ja jetzt durch diese Doku ist er mehr oder weniger Kult. Der hat, glaube ich, in den Top 10 irgendwie 5 Songs oder so, plus das Reinhard May-Ding in meinem Garten. Hat Rekord aufgestellt, irgendwie zwischen ihren zwei Chart-Eintritten, weil die irgendwie 45 Jahre her sind oder so. Das ist in den 60ern rausgekommen, der Song. Das ist jetzt wieder in den Top 10. Also, es ist crazy, was diese Doku ausgelöst hat. Und alle wollen ein Stück vom Kuchen, ne?
Natürlich, jeder will jetzt was haben. Also, ganz automatisch.
Also, Alkohol und Drogen und so weiter werden auch wieder abgekultet. Also
was ich geil finde, ist, wie in den sozialen Netzwerken, also bei TikTok und Co., diese Doku rezensiert wurde, möchte ich sagen. Es sind ja nicht alle auf diesen Hype-Train mit aufgesprungen. Es gab sehr viel Kritik an der Heorisierung der Frau, weil alle gesagt haben, seit wann irgendwie wird das denn, das Durchhalten denn heroisiert? Wie kann das denn sein, dass diese Frau gefeiert wird dafür irgendwie, dass sie aushält? Es ist doch so. Die arme Frau, nach dem Motto.
Da habe ich gestern tatsächlich mit dem drüber geredet, weil ich meinte, ich finde das auch relativ weird. Auf der einen Seite wünschst du dir, dass dein Partner in guten wie in schlechten Zeiten zu dir steht, ne? Auf der anderen Seite sind wir auch mittlerweile so weit als Gesellschaft, dass wir sagen würden, okay, vielleicht musst du dich auch zurückziehen und das einem Profi überlassen, weil du musst ja auch auf deine Schutzbefohlenen, auf die Kinder aufpassen. Na, die müssen ja jetzt nicht gerade sehen, wie Hafti Abi da Blackout im Loch, wie er sagt, auf der Treppe chillt. Vielleicht ist das nicht das Beste für die. Es ist super kompliziert, ne? Ich will auch gar keine Kritik oder sowas ansonsten da lassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt in dem Film, der weird ist. Und was ich auch sehr, sehr weird finde an der Doku, es tauchen unheimlich viele, ja, so Nebenmanager auf, die dann zuerst so ein Rockstar-Image Hafti zeigen und dann sagen, ja, und dann kam er 2 Tage später und er war besoffen, aber das ist er halt, das ist ein Rockstar. Und dann wird das so ein bisschen heroisiert und dann denkst du, ja, aber hättet ihr da vielleicht auch mal sowas sagen müssen, wenn das öfter passiert? Und dann kommen da irgendwelche Manager, von denen noch niemals jemand was gehört hat und die dann so, ja, und dann habe ich gehört, dem geht's nicht gut und dann bin ich ins Hotel gefahren, 2 Uhr morgens, ich war da. Na, und dann geht es gar nicht so sehr darum, dass dem Eichhut geholfen wurde, sondern ich war da. Ne? Also ich habe da jetzt meinen Teil geleistet. Es ist eine weirde Doku auf viele Sachen. Aber es ist halt trotzdem gut.
Aber was ich so
Einfach.
spannend finde, ist, also in dieser Kritik gegenüber der
Also ich meine,
Frau, ne,
ganz
das
kurz nur
Frauenbild
für alle
unserer
Leute,
Gesellschaft.
die das jetzt bis hierhin noch nicht gesehen haben, will ich fairerweise auch mal sagen, da kann man schon auch für diese Doku eine Triggerwarnung aussprechen, ne? Weil das
Naja.
ist harter Tobak, definitiv auch. Weil für Leute, die ein bisschen zarter beseitet sind, möchte ich das definitiv so gesagt haben auch. Das ist nicht nur gut, so, mit Verlaub.
Die Kritik an dieser Frauenrolle, beziehungsweise sie wird ja dafür abgekultet, denn irgendwie, dass sie geblieben ist. Und das hat, glaube ich, viele auf die Palme gebracht, weil irgendwie er sie mehrfach betrogen hat und sie nicht gut behandelt hat. Und das wohl das Problem ist, dieses Bild, dieses Frauenbild, das wir haben, irgendwie die Frau muss immer beim Partner bleiben. Und dann ist sie stark, weil sie das ausgehalten hat.
Aushält.
Ja. Das finde ich eine total berechtigte Kritik eigentlich.
Ja, natürlich. Weil, na, wie gesagt, jeder von uns weiß ja mittlerweile, dass du auch auf dich selber achten sollst und so weiter und so fort. Und dafür gibt es ja dann halt Profis. Aber ja, trotzdem ist es halt eine super interessante Sache, zu sehen, wie real Hafti halt ist, ne? Weil das kannst ja zum Beispiel hier Kollege und so weiter vorwerfen. Ne? Das ist ja der große Unterschied zwischen Hafti, der dann halt wirklich so ein, dem Anschein nach wirklich Street Cred, wie man jetzt sagen würde, hat. Und dann kommt so ein Felix Anton Blume, aka Kollega, um die Ecke. Und da weiß jeder, kommt aus einem guten Elternhaus und wollte Rapper werden. Und hat dann halt sich ein Image gegründet. Und wenn der dann davon erzählt, dass ihm halb Berlin gehört und er verteilt Schnee über den Kudamm, ist halt alles laber, laber, laber.
Ja. Naja. Dann brauchen wir noch einen Namen für den Podcast und es wird wieder schwer.
Sehr schwer. Das müsst ihr aushalten.
Das müsst ihr aushalten, ne?
Das müsst ihr aushalten. Reverse Triggering. Leute glauben, wir reden richtig intensiv über Politik, machen wir gar nicht.
Ja, aber dann schalten sie nicht auch nicht schon wieder Politik, ich schalte nicht ein.
Ja, kann sein.
Ja. Das müsst ihr aushalten, ne?
Das müsst ihr aushalten.
Ja, so ein bisschen Antikriegsrhetorik hatten wir ja gerade zu Beginn drin. Also es ist.
Ich glaube, die wenigsten Leute haben richtig Bock auf Krieg. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir mehr als einen Zuhörer finden würden in der Community, der sagt, ich will so richtig Bock auf den Weltkrieg. Hätte
Ey, das
jetzt
ist die
richtig Lust
Community, was weiß ich, was hier für Leute auch noch rumsitzen, ne? Das ist echt. Für den einen, der sich gerade denkt, hey, ich will voll Bock auf Krieg. Ist
zu.
das, oder? Dich
Ich kann
meinen
es
wir.
mach mal allein.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Dann sind wir durch für heute, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Vielleicht noch mal
Denn?
einen ganz kleinen Tipp irgendwie, wenn ihr Fan meiner Arbeit seid, große, und bisher noch nicht bei Patreon, solltet ihr das vielleicht ändern, weil Krömer kocht wieder und das lohnt sich, da mal reinzuschauen aktuell. Ich mache da sehr viel exklusiven Content für Patreon. Gut, jetzt aber genug Werbung gemacht hier. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, ihr Lieben. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören und bis dann. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine bitte weiterhin.